Schlag doch bitte auf, Offenbarung Kapitel 7. Wir haben uns nun bis zu dem 7. Kapitel vorgearbeitet in unseren Betrachtungen der Offenbarung. Und ich möchte vorbereitend zu unserer Predigt den Text lesen. Ich müsste eigentlich das ganze Kapitel lesen, damit wir den Zusammenhang verstehen, aber ich lese für uns nur die ersten 8 Verse und dann muss ich einfach eine Erklärung geben, worum es sich handelt. Ich muss den Zusammenhang aufzeigen, damit wir verstehen, worum es hier eigentlich geht. So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lest doch bitte mit ab Vers 1, Offenbarung Kapitel 7, ab Vers 1. Und danach sah ich 4 Engel stehen auf den 4 Ecken der Erde. Die hielten die 4 Winde der Erde, auf das kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über irgendein Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den 4 Engeln, welchen gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer, und sprach: Beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegelten die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von dem Geschlecht Juda 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Ruben 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Gad 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Asser 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Naphtali 12.000 versiegelt und von dem Geschlechte Manasse 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Simeon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechten Levi 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Issachar 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Sebulon 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Josef 12.000 versiegelt, von dem Geschlechte Benjamin 12.000 versiegelt. Soweit unser Text. Wie gesagt, bevor wir gemeinsam uns in den Text hineinbegeben, muss ich einiges im Voraus erwähnen und sagen, damit wir das besser verstehen, was uns hier mitgeteilt wird in diesem Kapitel. Das 7. Kapitel ist eigentlich so etwas wie eine Antwort Gottes auf die Frage, die wir im letzten Vers des 6. Kapitels vorfinden. Schaut an meinen Text. Der letzte Vers, Kapitel 7, ist der Vers 17 und es heißt folgendes, die Frage heißt folgendermaßen: Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Ja, wer stellt diese Frage? Wir erinnern uns, in der letzten Predigt haben wir von den Erdwandlern gesprochen, ja, den Menschen, die eine bestimmte moralische Einstellung haben, dem Worte Gottes gegenüber, der Offenbarung Gottes gegenüber, die lehnen alles ab, was Gott sagt, was Gott tut. Und selbst als die Gerichte über sie hereinbrechen, sie wissen ganz genau, woher die Gerichte kommen, aber sie tun keine Buße. Und das ist die Frage, die sie dann stellen. Ja, denn es ist gekommen, der große Tag des Zorns, das wissen sie. Und wer kann bestehen? Kapitel 7 ist die Antwort auf diese Frage. Wer kann bestehen? So, wer kann bestehen in dieser äußerst schwierigen Zeit der Trübsal, der 7 Jahre, die extra von Gott zur Seite gestellt worden sind, eigentlich um mit dem Volk Israel zu arbeiten, aber die natürlich die ganze Erde betreffen werden. So, wer kann bestehen? Und die Antwort ist, es sind die 144.000 Evangelisten aus dem Volke Israel, ebenso wie die Menschen, die durch den Dienst dieser 144.000 Evangelisten zum Glauben kommen werden. Und von diesen Menschen lesen wir ab Vers 9. So, wir haben also in diesem 7. Kapitel der Offenbarung einen Hinweis darauf, dass es in der Trübsalzeit durch die Anstrengung der 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel, die extra von Gott versiegelt sein werden, eine weltweite Erweckung geben wird. Und die Frucht dieser Erweckung, wie gesagt, die sehen wir in Vers 9. Schauen wir, was in Vers 9 gesagt wird. Ich möchte uns den 9. Vers lesen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Zungen. Die standen vor dem Throne und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Eine Frage ist sehr, sehr wichtig im Zusammenhang dessen, was uns ab Vers 9 berichtet wird, zu beantworten. Wo sind eigentlich diese zum Glauben gekommenen Menschen aus der großen Welterweckung der Trübsalzeit? Wo sind sie? Sind sie in dem messianischen Reich? Das heißt, sieht der Johannes sie schon im messianischen Reich oder sind sie im Himmel? Und die Antwort ist ganz klar. Wir schauen, ich springe ein bisschen voraus. Wir haben den Text nicht gelesen, aber ich möchte es erklären, weil es wichtig ist im Zusammenhang dessen, was wir gleich sagen werden. Johannes sieht sie im Himmel. Ja, da gibt es überhaupt keine Spekulation. Und das bedeutet, dass die große Schar der Heiligen nun alle Märtyrer einschließt, der Trübsalzeit. In Kapitel 6, erinnert ihr euch, da waren es nur einige Märtyrer vor dem Altar Gottes oder unter dem Altar Gottes eigentlich, wie der Text das sagt. Nun sieht aber Johannes nach vorne und er sieht die Gläubigen, die Heiligen der Trübsalzeit, die ihr Leben lassen mussten um Jesu willen, weil sie im Himmel sind. Der Text sagt uns in Vers 14, und hier springe ich vor, das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen. Das ist die Antwort. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blute des Lammes. So, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr im Zusammenhang des Textes sagen. Auf zwei wichtige Realitäten will ich uns aufmerksam machen im Zusammenhang dessen, was wir in Kapitel 7 lesen und auch im Zusammenhang des Buches der Offenbarung. Erstens sehen wir in Kapitel 7 tatsächlich so etwas wie eine weltweite Erweckung, ja, die uns hier berichtet wird, die in der Trübsalzeit stattfinden wird. Und die Verse 1 bis 8, die Verse, die wir uns heute anschauen werden, sie beschreiben, ich sage einmal, das Werkzeug der Erweckung. Wen gebraucht Gott für diese Erweckung, die noch stattfinden wird? Die Verse 9 bis 17, das ist der zweite Abschnitt des 7. Kapitels, beschreibt die Frucht der Erweckung. Es geht um die Gläubigen, es geht um die Heiligen, die während dieser Zeit der 7 Jahre zum Glauben kommen und aufgrund dessen, dass es eine schreckliche Zeit ist, ja, dann auch ihr Leben lassen müssen für ihren Glauben. Wie gesagt, wir werden heute nur die ersten 8 Verse uns anschauen. Das heißt, wir werden über das Werkzeug oder die Werkzeuge der Erweckung nachdenken und die Bibel sagt uns ganz deutlich, es sind die 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel. Wir brauchen das gar nicht zu vergeistlichen, wie manche das machen, sondern das, was die Bibel sagt, das nehmen wir wortwörtlich an. So ist das. Ja? Warum sollen wir es vergeistlichen? Aber dazu werde ich noch später etwas mehr sagen. Aber schaut euch mal, und das ist das Zweite, was ich hier erwähnen möchte, auch in diesem Zusammenhang. Schaut einmal, und das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Wenn wir den ersten Vers lesen in Kapitel 7, wo gesagt wird, danach sah ich, ein sehr interessantes deutsches Wort wird hier gebraucht, danach, ich dachte, so ein Wort gibt es gar nicht, gibt es, und es meint eigentlich anschließend. Anschließend, und deshalb übersetzt zum Beispiel die Elberfelder das Wort mit, und nach diesem sah ich. Ja? So, wenn wir also diesen Ausdruck lesen, danach oder nach diesem oder anschließend sah ich, dann nehmen wir an, dass Kapitel 7 eine chronologische Reihenfolge ist, ja, einfach das beschreibt, was nach Kapitel 6 stattgefunden hat. Aber dem ist nicht so. Ich will das einmal erklären. Kapitel 7 ist eine, wie die Bibellehrer sagen, sie gebrauchen manchmal sehr komplizierte Worte, eine nicht chronologische Parenthese. Und Parenthese hört sich sehr kompliziert an, aber meint nichts anderes wie ein Einschub. Und hier müssen wir hellhörig werden. Was meint ein Einschub? Es meint, dass hier eine Unterbrechung stattfindet des chronologischen Berichtes. Und in der Offenbarung, als dem ganzen Buch, haben wir insgesamt 5 solcher Unterbrechungen. Und die erste ist eben hier, Kapitel 7. Ich versuche das einmal zu erklären mit einem Beispiel. Und das Beispiel habe ich von einem Prediger oder bei einem Prediger gefunden, der sich mit diesen Dingen auch auseinandergesetzt hat. Donald Barnhouse, ein wunderbarer Prediger und Evangelist war das gewesen. Und er gebraucht das Beispiel einer Bergwanderung. Er sagt, wir müssen das Studium der Offenbarung wie eine Bergwanderung sehen. Ja? So bis zum 7. Kapitel wird alles der Reihenfolge nach berichtet. So die Reihenfolge, die Chronologie wird beibehalten. Das ist wie beim Bergwandern, ja, man geht langsam den Berg hoch. Und plötzlich, oder wie es normal eigentlich ist bei einer großen Bergwanderung, man macht eine Pause, eine Verschnaufpause. Und dann setzt man sich hin, man packt sein Butterbrot aus und dann schaut man einmal zurück auf den Weg, den man schon zurückgelegt hat und staunt noch einmal über diese wunderschöne Panorama, die und wunderschönen Dinge, die wir gesehen haben in der Natur. Und nicht nur das, man schaut nicht nur zurück, sondern man schaut auch nach vorne auf den Berggipfel und man freut sich auf das, was man auf diesem Berggipfel dann auch sehen wird. Und so etwas in einer gewissen Weise ist Kapitel 7. Ja, es ist eine Verschnaufpause von dem, was wir bis jetzt hatten, von diesem chronologischen Bericht der Offenbarung. Und Johannes, dem Propheten, dem Apostel Johannes, soll ich sagen, wird ein Blick gegeben nach hinten, was wahrscheinlich schon vor der Öffnung des zweiten Siegels passiert ist, noch bevor die Gerichte Gottes über die Welt hineinbrechen, ja, und auch über die Schöpfung. Und dann wird ihm auch die Vorschau gegeben auf das, was nach der Trübsalzeit tatsächlich sein wird in dem Himmel, wobei er alle Gläubigen dieser Zeit dann auch sieht vor dem Thron Gottes. Und schaut einmal hier im Text, ja, Vers 1, Kapitel 7 wird gesagt, dass die Engel warten sollen mit dem Gericht, ja, über die Menschen und der Schöpfung, bis die Versiegelung der 144 stattgefunden hat. So, Johannes sieht also die Versiegelten, der Evangelisten, ja, die versiegelten Evangelisten, oder er sieht die Versiegelung der Evangelisten in der Vergangenheit, das heißt noch bevor das zweite Siegel des 6. Kapitels aufgebrochen wird. Und dann hat er eben diese Vorschau auf das, was durch den Dienst dieser Versiegelten tatsächlich geschehen wird, wenn die Gläubigen sich dort vor dem Throne des Lammes dann auch vorfinden werden. Wir fragen uns, naja, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet schlicht und einfach, und ich habe darüber schon gesprochen, dass die Trübsalzeit, ihr Lieben, eine schreckliche Zeit der Gerichte Gottes sein wird. Das wissen wir. Die Offenbarung spricht darüber. Und nicht nur die Offenbarung, auch die alttestamentlichen Propheten sprechen darüber, dass diese Zeit der Trübsal eine furchtbar schreckliche Zeit sein wird. Für die ganze Welt, besonders aber auch für die Juden, für das Volk Israel. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Kapitel 7 uns bewusst anlesen, dann sehen wir, es wird eine herrliche Zeit der Gnade sein, wo viele Menschen zum Glauben kommen. Es ist wahr, sie werden für ihren Glauben sterben müssen. Das sind alles Märtyrer. Und überlegen wir einmal, Man kann doch sagen, dass die Welt umgekrempelt worden ist durch 12 jüdische Männer, die Nachfolger Jesu. Wie viel mehr, wie viel Größeres wird nun geschehen durch die 144.000 jüdische Männer, die Gott selbst zum Dienst versiegeln wird? So, das ist es also, was wir verstehen müssen, wenn wir uns in das 7. Kapitel nun hineinbegeben. Es wird hier ein Einschub gemacht, ja, damit die Leser oder der Leser sich eben auch diese Realität vergegenwärtigt. Die Trübsalzeit oder in der Trübsalzeit, in dieser schwierigen Zeit, dunklen Zeit, wird es eine weltweite Erweckung geben, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Es ist wie ein Licht in einem dunklen Tunnel, ja. Und das ist, was eben uns in Kapitel 7 deutlich gemacht wird. Lasst uns nun aber in den Text einsteigen. Noch bevor wir von der Versiegelung der 144.000 lesen, spricht der Text von dem, was Gott vorher macht. Vier Engel halten die vier Winde der Gerichte Gottes zurück. So, warum denke ich, dass es hier um die Gerichte Gottes geht, wenn von Winden gesprochen wird? Wir brauchen nur weiterzuschauen in Vers 3. Es wird gesagt, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegelten die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und deshalb sind hier nicht unbedingt wortwörtliche Winde gemeint, sondern hier ist die Rede von dem Gericht Gottes über die ganze Welt und die Engel, die halten es zurück. Und wir wissen, ja, diese Gerichte Gottes, die kommen werden. Bei der Öffnung der Siegel, wir haben darüber gesprochen. Ja, da wird nicht nur die Natur, nicht nur die Schöpfung betroffen sein, sondern die ganze Menschheit. So, und wir lesen also hier in dem ersten Vers des 7. Kapitels, dass für einen kurzen Augenblick es ganz friedlich, es ganz ruhig sein wird in der ganzen Welt. Und von dieser Zeit spricht eben unser Vers mit dem Hinweis, dass die Gerichte Gottes von den Engeln zurückgehalten werden. Das ist der Hinweis. Ich verstehe in diesem Hinweis die Schau auf das, was wir in dem ersten Vers des 6. Kapitels haben oder im ersten Siegel des 6. Kapitels haben. Wir sagten, der Reiter auf dem weißen Pferd ist niemand anders als der Antichrist, der kommt mit einem Friedensvertrag für das Volk Israel. Und es scheint, dass dieser Friedensvertrag funktioniert. Und in dieser Zeit wird es ruhig sein, wird es friedevoll sein. Aber der Friede wird nur eine ganz kurze Zeit herrschen. Ich kann mich erinnern an ein Buch, das ich gelesen habe, um die englische Sprache zu lernen in den 90er Jahren. Das Buch heißt Noble House. Und das wurde von einem James Caldwell geschrieben. Es ist ein sehr interessantes Buch, über 1000 Seiten. Und so habe ich mein Englisch gelernt, ja, mit diesem Buch. Ich habe die erste Hälfte des Buches gelesen. Ich habe nichts verstanden, ja. Aber dann habe ich die Zusammenhänge verstanden und so habe ich langsam die englische Sprache gelernt. Und in einer Episode beschreibt dieser Schriftsteller eine Erfahrung seiner Hauptfigur, ja, der einen Taifun oder einen großen Wirbelsturm erlebt. Ich kann mich nicht genau an alles erinnern, aber eins weiß ich aus diesem Bericht. Er beschreibt das Auge des Sturms. Vielleicht habt ihr den Ausdruck auch schon mal gehört. Ja, Auge des Sturms meint, das ist die genaue Mitte dieses Wirbelsturms. Und das Interessante ist, dass es ganz ruhig ist. Und das war tatsächlich so, diese Hauptperson, Ian Dunross, er kommt aus diesem stark beschädigten Haus hinaus und ist ganz erstaunt. Es ist alles ruhig. Kein Vogel singt. Die Bäume, die nicht kaputt sind, die sind ganz still, kein Grashalm bewegt sich, die Sonne scheint, es ist friedevoll und ruhig und man könnte annehmen, dass der Wirbelsturm vorbei ist, aber er wusste ganz genau, das ist nur die Mitte des Wirbelsturms, das ist nur das Auge des Sturms und dass es gleich schlimmer kommen wird. gleich kommt der Sturm. Es war eine trügerische Ruhe, es war ein trügerischer Friede, kann man sagen, den er dort beschrieben hat. Und genau um dieses Auge des Sturms geht es in unserem Text. Ja, um diese trügerische Ruhe geht es in diesem Bericht der Offenbarung zunächst einmal. Es ist still, es ist friedevoll in der Welt. Warum? Weil die Engel Gottes das Gericht Gottes zurückhalten. Und in dieser Zeit der trügerischen Ruhe geschehen aber etliche Dinge, die vorbereitend geschehen müssen, bevor dann diese Gerichte dann in der Trübsalszeit anbrechen. Es wird in dieser Zeit der trügerischen Ruhe sein, ja, zum Beispiel, dass die Vollzahl der Heiden, wie Römer das sagt, eingehen wird. Es wird in der Zeit dieser trügerischen Ruhe sein, dass die Gemeinde, so wie ich glaube, entrückt wird. Es ist in der Zeit dieser trügerischen Ruhe, dass der Antichrist dann auch kommt mit diesem siebenjährigen Friedensbund mit dem Volke Israel. Oder vielleicht wird er diese Zeit anleiten, was ich denke, dieser Zeit der trügerischen Ruhe. Und es ist auch in dieser Zeit, dass das Gericht Gottes über Israel, ihre Blindheit, ja, Römer spricht davon, beseitigt wird. Und es ist eben auch in dieser Zeit, dass die 144.000 aus dem Volk Israel in besonderer Weise von Gott versiegelt werden für ihren speziellen Dienst, nicht nur in Israel, sondern in der ganzen Welt. Das ist also der Zusammenhang des siebten Kapitels der Offenbarung. Wir lesen weiter in unserem Text, dass ein anderer Engel Gottes nun kommt oder vorgestellt wird in Vers 2. Und dieser hat das Siegel Gottes. Ihr Lieben, nicht ein Siegel Gottes, sondern das Siegel Gottes. Und mit diesem Siegel werden die Evangelisten aus dem Volke Israel versiegelt. Offenbarung 14, Vers 1 spricht von diesem speziellen Siegel, wenn es Folgendes uns berichtet oder wenn uns Folgendes gesagt wird. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen getragen haben, geschrieben trugen, oder in manchen Übersetzungen steht geschrieben, sie hatten den Namen Jesu und den Namen des Vaters auf ihrer Stirn. Das Siegel Gottes ist unter anderem genau das, der Name Jesu, der Name des Vaters auf der Stirn der Evangelisten. Und in dieser Weise sind sie versiegelt für den Dienst und nicht nur für den Dienst. Auch ist diese Versiegelung eine Bewahrung für sie in den Gerichten, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Und das ist etwas Faszinierendes. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die Wiedergeborenen versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Ich lese uns aus Epheser 1, Vers 13. Hier wird Folgendes gesagt: In Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So, das Siegel der damaligen Zeit war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers. Ja? Es war ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Und das bedeutet in dem Fall der Gläubigen heute, dass wenn sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, innerlich versiegelt worden sind, geistlich versiegelt worden sind, dass ihre Seelen wem gehören? Gott. Oh ja, unseren Leib können die Menschen noch töten, aber unserer Seele können sie nichts anhaben. Wir sind in der Hand Gottes. Er hat uns versiegelt durch den Heiligen Geist. Und nur Gott selbst ist befugt, dieses Siegel zu brechen, aufzubrechen, niemand sonst. So, und von daher sagen wir, und das ist, was die Schrift ja auch sagt, ist es absolut wichtig. Es geht nicht in erster Linie, dass man zu einer Gemeinde geht, dass man alles mitmacht, dass man alles mitsingt, dass man schön gekleidet ist. Es geht darum, sind wir wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Sind wir deshalb dann auch versiegelt, als wir gläubig geworden sind und unser Leben Jesus anvertraut haben? Darum geht's. So, in dem Fall der 144.000, die wir hier in Kapitel 7 der Offenbarung haben, ist diese Versiegelung Gottes innerlich, sie sind wiedergeboren, aber sie ist auch äußerlich. Und äußerlich ist sie daran zu erkennen, dass sie den Namen Jesu auf ihrer Stirn haben und den Namen des Vaters. Und das bedeutet, dass sie übernatürlich natürlich auch begabt worden sind zu diesem Dienst der Evangelisation in der ganzen Welt. Es bedeutet aber auch, dass sie übernatürlich beschützt werden von all den Angriffen auf sie und auch von den Gerichten Gottes, die über die ganze Welt hineinbrechen werden. Das ist der Hinweis, der uns eben hier in diesem Wörtchen Siegel Gottes gegeben wird. Und jetzt kommen wir zu der Auflistung der 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel. Und wisst ihr, es ist für mich eigentlich unverständlich, dass so viele, auch aus christlichen Kreisen, das, was das Wort so deutlich sagt, selbst beim Nennen der genauen Zahl aus einem bestimmten Stamm Israels, ja, dass man das vergeistlichen muss. Man muss das nicht vergeistlichen. Da ist überhaupt keine Notwendigkeit dazu, das zu vergeistlichen. Und ich kann mich erinnern, das ist ungefähr ein Jahr her, da waren wieder nach einer längeren Zeit die Zeugen Jehovas vor unserer Tür. Eigentlich meiden sie unser Haus. Für, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre haben sie uns immer und immer wieder besucht. Ein Ehepaar ist immer wieder gekommen. Und ich habe mir Zeit genommen, mit ihnen zu sprechen und über die Heilige Schrift zu sprechen, darüber zu sprechen, wie schön es ist, Jesus als seinen Heiland zu kennen und so weiter. Ich wollte mich mit ihnen nicht streiten über die Dinge, ja, wobei sie meinen, wir haben mehr Recht als ihr und so weiter, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass diese Beziehung zu Jesus Christus eine innerliche Beziehung, persönliche Beziehung sein kann und dass es herrlich ist, in dieser Beziehung zu leben. Und wie gesagt, sie besuchten uns für lange, lange Zeit und schließlich haben sie uns irgendwann wahrscheinlich als ein hoffnungsloser Fall abgestempelt und deshalb kamen sie auch nicht mehr. Und dann aber, wie gesagt, vor einem Jahr steht ein anderes Ehepaar vor unserer Tür. Und die erste Frage, die sie stellten, war diese, ob wir irgendwann neu das Haus gekauft haben und als neu dazugezogen sind. Sie wollten wissen, ist das immer noch die alte Familie, die wir schon bearbeitet haben, oder ist es eine neue Familie, die wir nun bearbeiten können? Ich sagte, nein. Wir leben hier schon seit so und so vielen Jahren und dann wollten sie schon gehen, aber wir kamen doch ins Gespräch, weil ich auch einen Akzent habe im Englischen und dann, ich habe gesagt, ich bin in Russland geboren und dann ging es darum, was in Russland gerade passiert, da gab es gerade dieses Gesetz, wo die freie evangelischen Kirchen und auch die Zeugen Jehovas einen Riegel vorgesetzt bekommen haben, dass sie nicht mehr missionieren dürfen, was weiß ich. So, wir kamen ins Gespräch und automatisch kamen wir irgendwie auf die 144.000. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Und interessanterweise habe ich genau an diesem Morgen, Samstagmorgen, in meiner stillen Zeit Kapitel 7 gelesen, der Offenbarung, über die 144.000. Und neugierig habe ich dann auch nachgeguckt, was die Wachtumsgesellschaft sagt über diese 144.000. Das heißt, was in ihrer Bibel steht, und es steht genau dasselbe wie in unserer Bibel. Und ich habe sie darauf aufmerksam gemacht. Ich sage, schaut einmal in eure Bibel. Die 144.000, die dort erwähnt werden, es wird ganz genau gesagt, aus welchem Stamm sie kommen. Und die nächste Frage ist die, aus welchem Stamm kommt ihr? Wisst ihr, aus welchem Stamm ihr kommt? Und dann konnte ich Ihnen auch sagen, es ist auch interessant zu sehen, dass bei der Auflistung der verschiedenen Stämme Israels Juda als allererstes genannt wird. Er war nicht der älteste Sohn, Ruben war der älteste Sohn. Warum wird er nicht zuerst genannt? Da wussten sie auch die Antwort nicht. Und ich habe schon gemerkt, es wurde ihnen ungemütlich, sie wollten weitergehen. Aber wie auch immer, ja, warum, und es sind ja nicht nur die Zeugen Jehovas, die diese Zahl, die hier so genau genannt wird in der Heiligen Schrift, warum vergeistlicht man das alles? Ja, warum vergeistlicht man das alles? Auch in manchen christlichen Kreisen, Presbyterianer zum Beispiel, sie haben eine wunderbare Theologie. Aber hier, wenn es um die Lehre der Endzeit geht, sie vergeistlichen das ganze Buch der Offenbarung. Und sie sagen auch, dass diese 144.000, manche sagen, das sind die 144.000 aus dem Volke Israel, die mit Jesus in dem messianischen Reich regieren werden. Andere sagen, oh, wir müssen das symbolisch verstehen für alle Heiligen aller Zeitalter. Ja, wenn wir das so sehen, dann verstehe ich nicht, was uns der Text ab Vers 9 sagt, wenn es von den Märtyrern der Trübsalzeit spricht, die dann in großer Zahl vor dem Thron Gottes stehen. Ja, da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, aber wie auch immer. Ich persönlich denke, dass wir diesen Text nicht vergeistlichen brauchen, sondern wir das ruhig annehmen können, was die Bibel uns hier sagt, dass tatsächlich aus diesen Stämmen Israels, die genannt werden, dann 12.000 zur Seite gestellt werden für den besonderen Dienst der Evangelisation in der Welt während der Trübsalszeit. Ja? Natürlich haben wir ein Problem hier und manche von euch wissen das. Bei der Auflistung der Stämme wird zum Beispiel Dan, der Stamm Dan und Ephraim nicht erwähnt. Warum nicht? So, es gibt verschiedene Spekulationen, warum er nicht erwähnt wird. Manche denken, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommt. Irenäus zum Beispiel, der Kirchenvater Irenäus hat das geglaubt, oder der Kirchenvater Hippolytos hat das auch geglaubt, und er hat Folgendes geschrieben: Ebenso wie Christus aus dem Stamme Juda kommt, so kommt der Antichrist aus dem Stamm Dan. Das kann sein, ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ja? Andere sagen, dass der Stamm Dan und Ephraim sehr im Götzendienst verstrickt gewesen sind während der Zeit, als Israel noch im eigenen Land gelebt hat, und dass zum Beispiel Jerobeam, der für die Spaltung der Stämme verantwortlich ist, wir erinnern uns, Juda und Benjamin im Südreich, im Nordreich die anderen 10 Stämme, und Jerobeam kommt aus dem Stamme Ephraim. Aber wir haben, ich würde denken, keine einwandfreie biblische Begründung für diese Maßnahmen oder Mutmaßungen. Ich weiß nicht, warum diese Stämme nicht erwähnt werden. Und deshalb will ich auch nichts dazu sagen, weil ich es nicht weiß. Aber Folgendes will ich doch erwähnen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Diese außerordentlich begabte Gruppe von Menschen, die 144.000, die unter dem Schutz Gottes stehen werden, in ihrem Dienst auch als Evangelisten. Sie werden in unserem Text, wenn ihr reinschaut, Knechte Gottes genannt. Knechte Gottes. Das Wort, was eigentlich gebraucht wird, ist das Wort Sklaven. Sklaven. Und ich denke schon, dass zu der Zeit, als die Bibel übersetzt worden ist, ja, die Menschen, die Heilige Schrift übersetzt haben, aus dem Griechischen, aus dem Hebräischen, so ein bisschen Probleme hat mit diesem Wort Sklave. Aber ihr Lieben, das ist ein sehr gutes Wort. Ein sehr gutes Wort, das uns ganz genau erklärt, als Menschen, was eigentlich passiert, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Wir sind erkauft aus der Sklaverei der Sünde durch das Blut Jesu Christi. Er hat uns erkauft und frei gemacht, nicht für uns selbst, sondern für Gott, sein Vater. Und nun sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, aber wir sind Sklaven Gottes. Eigentlich ist das eine Ehrenbezeichnung. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel der Apostel Paulus überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, sich selbst als Sklave Gottes zu bezeichnen. In unseren Übersetzungen steht es zwar Knecht Gottes, aber das Wort, was gebraucht wird, ist unmissverständlich Sklave. Und Paulus hat kein Problem damit, zu sagen, dass er ein Sklave Gottes ist. Für ihn war es eine Ehrenbezeichnung. Und schaut einmal, was heute unter den Christen und auch in den Gemeinden so alles vor sich geht. Es wird doch sehr, sehr viel Wert gelegt, welche Abschlüsse man hat, welche Titel vor dem Namen eines Menschen stehen. Und ich war sehr überrascht, als wir zum ersten Mal nach Kanada gekommen sind und ich eine bestimmte Zeitschrift gelesen habe, die hieß Mennonite Herald. Und am Ende dieser Zeitschrift wurde aufgezeigt, wohin die verschiedenen Pastoren, wenn sie gekündigt haben in einer Gemeinde, wohin sie gegangen sind, in welche andere Stadt, andere Gemeinde sie gegangen sind, wer verstorben ist und so weiter. Und es wurde nicht nur das gesagt, sondern alle Titel, die sie hatten, wurden erwähnt. Ja, und welche Schule sie besucht haben und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass die sich die Mühe machen, ja, diese Dinge aufzulisten, anstatt zu sagen, der Prediger so und so hat in der Gemeinde gedient und ist nun heimgegangen. Ja? Nein, da muss vorher gesagt werden, er war Professor, Doktor, so und so und so, hat die und die Universität besucht und so weiter. Wir oder manche Menschen legen viel Wert drauf. Und ich sage auch nichts dagegen, dass man eine gute Ausbildung hat. Das ist nicht das Problem. Aber ihr Lieben, das ist doch nicht das Wichtigste. Das ist doch nicht, worauf es ankommt, wenn man ein Christ ist, oder? Und ich bin sehr froh eigentlich, dass ich keine Titel habe vor meinem Namen. Ich könnte damit nicht umgehen, das weiß ich. Ich würde viel zu stolz sein. Heiße schon Hahn und dann noch stolz dazu, wer braucht das? Wer braucht so einen? Mein Bruder, der in Deutschland lebt, der ist 7 Jahre jünger wie ich, er hat sehr viel erreicht in seinem Beruf. Ja? Er ist Oberstudienrat in einem beruflichen Gymnasium, er gewinnt Landespreise für innovative Lehrmethoden. Man hat ihm aufs Herz gelegt, Direktor der Schule zu werden. Er ist eine Rakete. Und ich bin stolz auf meinen Bruder. Ja? Aber das Schöne ist, wenn wir zusammen sind, er ist ein demütiger Mensch, ganz demütig. Und es ist wirklich ein Genuss, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu sprechen. Er bildet sich nichts darauf ein, dass er, wer weiß, wer ist. Und ihr Lieben, das macht den Unterschied. Ja? Manche können mit ihrem Erreichten in rechter Weise umgehen. Ist gut. Sie heben nicht ab. Aber viele können es nicht. Und auch in der Gemeinde ist es leider so. Aber ihr Lieben, und das müssen wir verstehen. Wir als Christen, wiedergeborene Christen, sind geadelt, Sklaven des allmächtigen Gottes zu sein. Das ist die höchste Ehre, die es überhaupt geben kann. Wir können auch sagen, Kinder Gottes. Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Vor etlichen Jahren gab es, es ist schon einige Jahre, Jahrzehnte her, da gab es ein Lied im Deutschen und die Aussage des Liedes ist fantastisch. Im Refrain hieß es folgendermaßen: Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ihr Lieben, ein Diener oder ein Sklave des Schöpfers dieser Welt zu sein, ist für mich Ehre genug. Und ich möchte an euch diese Frage auch stellen. Was ist für euch genug? Was ist für euch genug? Was ist eure Freude? Was ist eure Ehre? Was ist euer Stolz? Ist es auch der Herr Jesus Christus? Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangerückt. Wir wollen das angefangene Lied nicht zu Ende singen. Lasst uns aufstehen. Wir wollen beten und uns dann im Segen und an den Segen Gottes auch begeben. Wir stehen auf. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das ist eine gewaltige und herrliche Wahrheit, die wir verstehen. Du hast dein Leben für uns gegeben. Nur aufgrund dessen, was am Kreuz auf Golgatha du vollbracht hast, dürfen wir Kinder Gottes sein, Diener Gottes sein, Sklaven Gottes sein. Und welch eine Gnade ist das? Herr Jesus, wir preisen dich, wir ehren dich, wir loben dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns angenommen hast, dass du uns gefunden hast. In unserem Stolz haben wir dich nicht gesucht. Du bist ein wunderbarer Herr. Anbetung sei dir dargebracht. Und jetzt, Herr Jesus Christus, wollen wir uns auch ganz bewusst auch unter deinen Segen stellen, wissend, dass du als Gott uns tatsächlich segnest, uns tatsächlich bewahrst, tatsächlich es gut meinst mit uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.